Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen Ihre Andrea Marti. Wir freuen uns, dass Sie erneut, heute im 15. Teil, in der Sendereihe «Lebe die Heilige Messe» dabei sind und dass Sie mehr möchten erfahren über das Geheimnis von der Eucharistie und den Ablauf von der Heiligen Messe. Mein Name ist Andrea Marti. Es fasziniert mich immer wieder, wenn man im Urlaub im Ausland ist und egal wo man auf der Welt an der Eucharistie teilnimmt, es ist immer die gleiche Heilige Messe. Der gleiche Ablauf, dieselben Lesungen, dieselben Hochgebete, zwar in einer anderen Landessprache gesprochen, aber immer dasselbe. Man kann also die Heilige Messe auf dem ganzen Globus mitfeiern, obwohl man die Sprache nicht versteht. Man weiß, was vor sich geht. Es ist ein Stück Heimat. Vorausgesetzt jedoch, man ist mit dem Ablauf der Heiligen Messe einigermaßen vertraut. Und das wollen wir mit dieser Sendereihe erreichen. Diesen größten Schatz, den wir in der Kirche haben, noch tiefer kennenzulernen. Denn die Heilige Messe ist nichts anderes als Christus begegnen. Wer die Heilige Messe versteht, kennt auch Christus besser. Ich freue mich, dass Pfarrer Andreas Fuchs uns erneut die Augen öffnen wird, damit wir die Heilige Messe immer tiefer mitfeiern können. In der letzten Sendung ging es um die Gabenbereitung. Und heute geht es mit der Präfation und dem Sanctus weiter. Guten Tag, Pfarrer Fuchs.
Ja, guten Tag.
Nun sind wir gespannt auf die erste Einführung in Bezug auf die Präfation.
Ja, wir haben ja die Gabenbereitung abgeschlossen oder die Gabenbereitung wird abgeschlossen mit dem Gabengebet und dann beginnt das Hochgebet. Das heißt, in den ersten Jahrhunderten war das klar, dass das Hochgebet jetzt beginnt. Erst so ab dem 8., 9. Jahrhundert wurde die Präfation bzw. der einleitende Dialog vorher, dann die Präfation, das Sanctus und das Hochgebet getrennt. Aber eigentlich bildet das eine Einheit. Nun, das Hochgebet oder halt die Präfation, je nachdem wie man sieht, dieser einleitende Dialog, also der Herr sei mit euch und so weiter, wir kommen gleich dazu, das ist seit dem 3. Jahrhundert unverändert. Also man könnte sagen, so richtiger Urbestand der Liturgie. Das wird zum Beispiel schon beim heiligen Cyprian erwähnt, der ist um 258 gestorben, oder auch bei Augustinus, der ist im 4. Jahrhundert. Also eben schon sehr alt. Und er beginnt mit der Herr sei mit euch. Das hatten wir ja schon zu Beginn gesehen, die Bedeutung auch schon angeschaut. Heute kommt dieses der Herr sei mit euch viermal in der Heiligen Messe vor, nämlich zu Beginn und am Schluss, vor dem Evangelium und vor dem Hochgebet. Das heißt, immer an den entscheidenden Stellen, das heißt, da, wo Gott ganz besonders mit uns ist, im Anfang und Ende. Mit Gott fang an, mit Gott hör auf. Das ist der schönste Lebenslauf, sagt man ja auch. Da soll der Herr, soll Gott ganz besonders bei uns sein. Dann vor dem Evangelium oder im Evangelium spricht Jesus selber zu uns. Und nun, an dieser Stelle vor dem Hochgebet, dürfen wir uns daran erinnern, dass in der Wandlung Jesus selber auf dem Altar gegenwärtig wird. Und dann werden wir ganz am Schluss sehen, gibt Jesus selbst uns den Segen und sendet uns in die Welt. Nachdem der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, kommt ein weiteres Gebet oder eine weitere Aufforderung, eine sehr schöne Aufforderung, erhebet die Herzen oder auf Lateinisch Sursum Corda, hoch die Herzen, könnte man auch sagen. Das erinnert uns daran, was Paulus im Kolosserbrief bei 3,1 schreibt: sucht, was droben ist, sucht das Himmlische. Also unsere Herzen sollen droben sein, eben sursum corda, erhebet die Herzen. Der Priester erhebt dabei die Hände auch leicht. Es ist so üblich in der Liturgie, so eine fränkische Regel auch, oder die gallikanische Liturgie hat das auch beeinflusst, dass die Worte auch mit Gesten unterstrichen werden, beziehungsweise die Gesten dann mit Worten erklärt werden. Also dieses Erheben der Hände zeigt den inneren Aufschwung des Gemütes und das Verlangen nach völliger Hingabe an den Herrn. Das soll kundgetan und verstärkt werden. Oder man könnte auch sagen, die Sehnsucht nach dem Himmlischen und Erhabenen. Der heilige Johannes von Damaskus sagt auch, das Gebet ist Erhebung der Seele zu Gott. Das bedeutet, wenn der Priester uns auffordert, erhebet die Herzen, dass wir uns bewusst sein dürfen, Gott, dem Heiligen, kann man sich nur betend nähern. Man soll die Seele zu Gott erheben, bei Gott haben. Und dieses Sursum Corda, dieses erhebet die Herzen, könnte auch ein Lebensmotto sein. Empor, das Herz zu Gott empor, das Herz immer bei Gott haben, ganz besonders in Traurigkeit und Trostlosigkeit, dass man nicht den Kopf hängen lässt, sondern das Herz eben erhebet die Herzen. Mein Herz ist bei Gott, denn Jesus sagt ja auch, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Beziehungsweise wenn der Priester uns auffordert, erhebet die Herzen, kann ich mir auch überlegen, ja, wo habe ich eigentlich mein Herz? Das heißt, wo sind meine Interessen? Wo ist meine Liebe? Wir antworten auf dieses Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Nun, hoffentlich ist das nicht nur etwas, das wir sagen, sondern auch wirklich so. Haben wir sie wirklich beim Herrn? Oder man könnte auch so sagen, das ist die letzte Aufforderung vor dem Hochgebet oder bevor das Allerheiligste beginnt, dass wir wirklich alles ablegen, wirklich unsere Gedanken, unsere Interessen, unseren Verstand, unsere Fantasie, alles beim Herrn haben. Wir haben sie beim Herrn. Die Liebe wirklich da sein. Der heilige Cyril von Jerusalem sagt deshalb, keiner sei derart anwesend, dass er zwar mit dem Munde sagt, wir haben sie beim Herrn, in seinen Gedanken aber den Geist bei den Sorgen dieses Lebens habe. An Gott muss man zwar allzeit denken, wenn aber dies wegen der menschlichen Schwachheit unmöglich ist, so muss man es sich doch ganz besonders bei der Opferfeier eifrig angelegen sein lassen. Also mindestens das Bemühen, sie wirklich beim Herrn zu haben, unsere Herzen, unsere Liebe. Und wenn wir abschweifen sollen, sie sofort wieder auf den Herrn auszurichten. Dann folgt das: Lasset uns danken Gott, unserem Herrn. Das stammt schon aus einem jüdischen Tischgebet und bezeichnet eben auch, lasset uns danken. Danksagung heißt auf Griechisch Eucharistia. Das ist das, was dann auch die Präfation durchzieht. Es ist eine Danksagung, das ist der Grundton der Präfation, eigentlich auch der Grundton eben der ganzen Eucharistie. Jesus hat dem Vater gedankt, bevor er Brot und Wein verwandelte. Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Sprach den Lobpreis heißt, er dankte Gott. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmet und esset, das ist mein Leib. Und die Kirche tut dasselbe wie Jesus. Sie dankt auch dem Vater durch Christus. Das heißt, wir sind imstande, Gott in angemessener Weise zu danken. Deshalb wenden wir uns an unseren Mittler, Jesus Christus, und wir beten durch ihn. Durch ihn sagen wir Gott Danke. Und dann kommt wiederum die Zustimmung der Gläubigen. Das ist würdig und recht. Dies ist ein Wort, das in der gesamten Antike bekannt ist. Die Volksversammlung stimmt so dem Gesetz zu, drückt gleichsam den Stempel auf. Und wenn wir bedenken, was Gott an uns und für uns alles getan hat und weiterhin tut, ist es wirklich würdig und recht, ihm zu danken. Im Büchlein von Pater Palmatius Zilligen, Lebe die Heilige Messe, schreibt er, dass eine Seele einmal gesagt hat, es ist wahrhaft würdig und recht, dir immer und überall Dank zu sagen. Ich freue mich manchmal, wie diese Seelenhaltung des Dankes zu einem wirklichen Zustand geworden ist und sich ohne Anstrengung vollzieht. Bei jeder getanen Arbeit, bei jedem Leid, bei allem, was mir widerfährt, kommen die Worte, ich danke dir, Jesus, über meine Lippen. Aus dem tiefen Wissen heraus, dass mir alles von Gott kommt, dass er mir die Kraft zum Tun und Leiden gibt, das Wollen und das Vollbringen. Ja, wenn ich über meine Tage nachdenke, kann ich wahrhaft nur danken und immer wieder danken. Denn in meinem nach außen so unscheinbaren Leben liegen so große Reichtümer der Gnade und der Liebe. Seht, welch ein Reichtum, Christus in mir. Soweit diese Seele im erwähnten Büchlein von Pater Palmatius Zilligen. Nun, wir merken, diese kleinen Gebete, diese kleinen Rufe der Liturgie, die können wirklich unser Lebensmotto sein, die können und sollen uns auch in unserem Alltag begleiten. Es ist würdig und recht, dir immer und überall zu danken. Wie schön wäre das, wenn das auch so ein Grundton unseres Alltags würde. Und dann eben dieses Danken geht in der Präfation weiter. Präfation, vom Wort her prä heißt vor, eben das, was man vor der Aktio, vor dem Hochgebet, vor dem entscheidenden Teil tut. Wir danken Gott, wir denken an Gott, wir gedenken Gott. Es ist also ein dankendes Gedenken an die Taten Gottes. Das ist eigentlich das der Inhalt der Präfation oder das, was die Präfation dann auch ausdrückt.
Lieber Pfarrer Fuchs, gibt es verschiedene Präfationen?
Ja, das gibt es. Und interessant ist, dass die Anzahl der Präfationen auch immer wieder mal sich geändert hat. Also im leonianischen Sakramentar, Sakramentar ist nicht ein vollständiges Messbuch, sondern es hat da für die Sakramentenspendung hat es Gebete darin, so ganz einfach gesagt. Das ist um 440 herum und da zählt man 267 verschiedene Präfationen. Dann gibt es auch so ein Sakramentar zur Zeit des Gelasius, das ist ein bisschen später, 496. ist dieser Gelasius gestorben. Da gibt es nur noch in Anführungs- und Schlusszeichen 186 Präfationen. Und dann gibt es das Gregorianum, geht auf den Gregor den Großen zurück, 604 ist er gestorben, da gibt es nur noch 14 Präfationen. Und dann gab es lange Zeit nur 11 Präfationen, also mehr oder weniger vom Konzil vom Trient bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, wo das wieder dieser Reichtum wieder gefördert wurde, gab es nur diese 11. Das heißt, Benedikt XV. Hat dann 1919 noch die Josefspräfation und die Präfationen für die Verstorbenen eingefügt. Pius XI. 1925 Christ Königs Präfation und 1928 Herz Jesu Präfation, also relativ spät. Im heutigen Messbuch von 1970 gibt es ungefähr 100 Präfationen. Ich sage 100, man kann die schon zählen, aber das Problem ist je nachdem, zum Beispiel bei der heiligen Elisabeth oder beim heiligen Bruder Klaus hat es im Messbuch direkt dort, wo die anderen Gebete stehen, ist da eine eigene Präfation. Und dann kann es eben sehr einfach passieren, dass man eine übersieht. Aber es hat eben 5 Präfationen im Advent, 3 an Weihnachten, von der Fastenzeit 9, Leiden Christi 4, Ostern gibt es 5 Präfationen, Wochentage 7, am Sonntag 8 und dann gibt es noch so Feste und Geheimnisse des Herrn 11 und dann noch verschiedene. Und dann vor allem gibt es noch eine Sammlung von Marienmessen. Dort gibt es 46 sogenannte Formulare, wie wir auch schon mal gesehen haben, also Eingangsvers, Tagesgebet, Gabengebet und dann eben auch eigene Präfation und Kommunionvers und Schlussgebet. 46 eigene Präfationen, sehr schöne Präfationen, sehr dichterische Präfationen auch. Das würde sich lohnen, eben auch da vielleicht einmal ein bisschen nachzuschauen. Also man kann sagen, rund 150 Präfationen gibt es heute aktuell, die man gebrauchen kann.
Lieber Pfarrer Fuchs, gab es im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils bei der Präfation und dem Sanctus Änderungen?
Beim Sanctus eigentlich nicht. Das heißt, es wurde auch die Möglichkeit gegeben, es in der Muttersprache zu beten. Das heißt, es gab so der Gebrauch auch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, dass man so in Orchestermessen oder so das Sanctus und das Benedictus trennte. Das Sanctus bis zum Hochgelobt, eben Benedictus, sei der da kommt, im Namen des Herrn, hat der Chor vor der Wandlung gesungen und der Priester hat das Hochgebet bis zur Wandlung gebetet, dann war die Wandlung und nach der Wandlung hat der Chor weiter das Gebetet gesungen, das Benedictus und bis zum Durch ihn und mit ihm bis zum Vater unser hat der Priester das dann einfach ja, still für sich gebetet. Also am Sanctus selber, am Text des Sanctus selber hat sich nichts geändert, insofern bei den Präfationen eben sehr wohl. Da haben wir gesehen, von 11 Präfationen sind es jetzt ungefähr 150. Das heißt, es ist sehr schön, dass dieser Reichtum der Präfationen wieder neu erschlossen wurde, den Gläubigen auch neu ans Herz gelegt wurde. Dass uns das auch offen steht, weil eben 11 Präfationen sind nicht so wahnsinnig viel und es ist wirklich ein Reichtum.
Lieber Pfarrer Fuchs, offensichtlich seien die Gebete der Präfation die schönsten Texte. Können Sie uns dies erläutern, Pfarrer Fuchs?
Die Präfationen fassen das Glaubens- oder das Festgeheimnis wunderbar zusammen, sind wirklich eine Goldgrube oder eine Fundgrube auch für das eigene persönliche geistliche Leben. Also wenn man zum Beispiel irgendwie Christi Himmelfahrt nimmt, wenn man wissen will, ja was feiern wir, oder Maria unbefleckte Empfängnis. Das Einfachste oftmals ist, man schaut beim Tagesgebet nach oder eben auch bei der Präfation. Da gibt es sehr schöne, wunderbare Texte, also es sind sicher schönste Texte, sicher jeder hat so auch seine Vorlieben, aber es ist sicher etwas, gerade wie ich schon erwähnt habe, diese Marienpräfationen, das lohnt sich einfach, die auch einmal in aller Ruhe zu lesen, zu betrachten und man wird merken, wie wunderbar die eigentlich sind.
Wo kann man diese Gebete nachlesen?
Ja, einerseits, wenn man ein Messbuch hat, dann stehen die da drin. Oder vielleicht hat man ein Volksmessbuch, also Schott oder es gibt Padloch Verlag oder so diese kleinen Hefte, Magnificat und Te Deum. Dort sind auch die Texte drin für die Heilige Messe und dort sollte eigentlich auch die Präfation oder mindestens die Präfation der Osterzeit oder der Fastenzeit, einfach so der entsprechenden Zeit des Kirchenjahres darin sein. Oder es gibt auch Apps, die man herunterladen kann, zum Beispiel App Messbuch heißt die, einfach diese Applikation, da findet man einerseits eben alle Gebete der Heiligen Messe, die Lesungen und auch die Präfationen. Oder dann kann man auch im Internet nachschauen, also der Schott, dieses Volksmessbuch, das wird von der Erzabtei Beuron herausgegeben und da gibt es auch eine Internetseite und da findet man auch diese Präfationen. Leider nicht die Marienpräfationen, das ist irgendwie noch nicht aufgeschaltet. Ich hoffe, das wird dann vielleicht irgendwann mal, weil das eben wirklich ein großer Reichtum ist.
Lieber Pfarrer Fuchs, gibt es in anderen Ländern andere Präfationen oder sind diese weltweit gleichbestimmt?
Grundsätzlich ja, weil das Messbuch in allen Ländern dasselbe Messbuch ist. Aber je nachdem gibt es schon auch ein bisschen andere Übersetzungen in der Muttersprache, dass das ein bisschen anders ausgedeutscht oder eben nicht deutsch, sondern in der jeweiligen Fremdsprache oder anderer Sprache ist. Oder es gibt auch, je nachdem, so eigene Präfationen der Länder. Also ich meine, im italienischen Messbuch hätte ich auch schon mir unbekannte Präfationen gefunden. Aber im Großen und Ganzen sind die überall gleich.
Lieber Pfarrer Fuchs, welche Passagen werden stillgebetet und wieso? Es sind doch die schönsten Texte, wie man oft hört.
Bei der Gabenbereitung haben wir ja gesehen, da gibt es verschiedene Gebete, die stillgebetet werden. Bei der Präfation und beim Sanctus, da wird eigentlich nichts stillgebetet. Man muss ja auch logischerweise, wenn man dem Volk, den Gläubigen zuruft, erhebe die Herzen, und damit sie antworten können, muss das schon auch laut oder vernehmlich sein. Also es gibt gewisse Gebete, die still sind, aber jetzt gerade bei den Präfationen oder beim Sanctus da nicht.
Nach der Präfation geht es mit Pfarrer Andreas Fuchs mit dem Sanctus in der Sendereihe Lebe die Heilige Messe weiter. Lieber Pfarrer Fuchs, wie sieht der geschichtliche Ursprung des Sanctus aus?
Die Geschichte des Sanctus in der Liturgie gehört auch zum Urgestein der Liturgie, der Märtyrerpapst Clemens, der starb im Jahr 97. Der gibt einen klaren Hinweis auf das Vorhandensein eines Sanctus-Gesanges. Und zwei Jahrhunderte später, also immer noch sehr früh, im dritten Jahrhundert, viele Male hat man ja keine Texte oder man hat nicht von jedem Jahr irgendwas, so eine Zusammenfassung, was gelaufen ist. Das geht zwar erst in unseren Zeiten. Zwei Jahrhunderte später ist das Sanctus in allen bekannten Liturgien vorhanden. Man kann also sagen, das Sanctus ist Bestand der urkirchlichen Liturgie, liturgisches Urgestein. Wichtig ist auch, dass das Sanctus der Gesang der ganzen Gemeinde ist. Oftmals feierlich unterstrichen mit Orgel und je nachdem auch Altarglöcklein. Also, dass man zu jedem Sanctus einmal da läutet mit den Altarglöcklein. Das Sanctus an sich oder der Text an sich ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern wenn wir zu den Ursprüngen des Sanctus gehen, zum Text, dann sehen wir dabei Jesaja 6,3, dass die Seraphim einander zurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Also, das Sanctus ist ein Blick in die himmlische Liturgie. Wir schauen dir, der auf dem Thron sitzt, wie es eben diese Seraphim tun in Jesaja 6,3. Und interessant ist auch, es gibt eine kleine Veränderung am Text. Denn es heißt ja beim Jesaja: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und jetzt wird die Du-Form genommen. Das heißt, die Kirche ist sich bewusst, wir sind nun in der Gemeinschaft der Engel. Wir wagen es, das Wort an den Thronenden zu richten, an dem, der auf dem Thron sitzt. Dann wird auch im Original bei Jesaja 6,3 heißt es, von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Nun wird der Himmel eingefügt. Voll sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Das heißt, die ganze Schöpfung, die unsichtbare und die Sichtbare, feiert den Herrn, nimmt an der Liturgie teil. Und Hosanna in der Höhe, das wird auch eingefügt, wie am Palmsonntag oder vom Palmsonntag her. Wie auch hochgelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Also eben das wird hinzugefügt. Jesus kommt, aber schon bald ist die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers da. Deshalb soll das Hosanna immer wirklich echt sein. Deshalb gibt es auch so beim Freitag nach Aschermittwoch, beim Tagesgebet, ein Gebet, das heißt: Gib, dass wir mit reiner Gesinnung vollbringen, was wir in diesen 40 Tagen an Buße und Verzicht auf uns nehmen, und weitere Gebete in der Fastenzeit. Das heißt, das äußere Tun soll dem Inneren wirklich entsprechen. Also eben dieses Hosanna, das wir rufen, soll ernst gemeint sein, hochgelobt, gelobt sei. Wir freuen uns, dass du kommst. Und es soll nicht so sein wie damals, dass man zuerst Hosanna ruft und dann einige Zeit später Kreuzige.
Lieber Pfarrer Fuchs, welche Bedeutung hat das Sanctus?
Ja, wir haben es vielleicht schon ein bisschen erahnt. Es ist von den Engeln, von der ganzen Schöpfung die Rede. Das heißt, es einerseits ist die Verherrlichung der heiligsten Dreifaltigkeit durch die Engel des Himmels und die Begrüßung des Erlösers durch den Mund der Gläubigen auf Erden. Also das ist eben zuerst das Heilig, Heilig, Heilig der Engel, und wir auf Erden rufen auch Hosanna in der Höhe. Das heißt, die zwei Chöre, der Engelchor und der Menschenchor, vereinen sich. Deshalb heißt es auch eigentlich immer am Ende der Präfation, dass wir einstimmen in dieses Lied oder einstimmen in den Lobgesang der Engel, dass auch wir voll Ehrfurcht rufen, dass wir mit einer Stimme rufen. Also das ist auch eine wunderbare Wirklichkeit, oder das soll uns noch mehr bewusst machen, Moment, die Liturgie hier auf Erden ist nicht Menschenwerk, auch wenn logischerweise die Gebete und so weiter unter anderem Menschen geschrieben haben. Aber an sich, das ganze Werk an sich, ist ein Geschenk Gottes. Es ist das ganze Leben, das Leiden, der Tod und die Auferstehung Christi. Es ist Gottes Werk. Gott wirkt und wir nehmen teil am Gotteswerk. Der Menschenchor oder der Chor auf Erden vereinigt sich mit dem Himmel, vereinigt sich mit den Chören der Engel. Und das zeigt auch auf, was für eine Würde wir haben. Wir singen das Sanctus der Seraphim. Eben bei Jesaja hat es geheißen, die Seraphim riefen. Das heißt, wir singen den Engels Gesang. Wir beteiligen uns am Hochgebet, wie dann auch am Schluss das Amen, am schönsten auf feierliche Art und Weise. Nochmals die Unterschrift, der Stempel, das Amen am Schluss. Das heißt, wir sind nicht einfach Zuschauer oder Gottesdienstbesucher. Ja, wir sind nicht Gottesdienstbesucher, Publikum oder sonst irgendwas. Wir sind Feiernde, wir sind Mitfeiernde. Sicher jeder auf seine Art und Weise. Aber wir haben Anteil an der himmlischen Liturgie. Es ist eine Einheit vom Himmel und Erde im Geheimnis der Kirche. Oder man könnte auch anders sagen, in der Eucharistie öffnet sich uns der Himmel. Deshalb, wie wir vorhin gesehen haben, empor das Herz. Sursum corda, erhebet die Herzen. Dort im Himmel muss unser Herz sein. Das Wesen Gottes ist die Heiligkeit und Gott ist der ganz andere, der Unfassbare, der über alles Erhabene. Und dieser Heilige kommt nun zu uns. Das heißt, wie wir ja singen, Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn. Auf Lateinisch das Venit ist offen eigentlich für eine zweifache Bedeutung. Entweder Venit, der gekommen ist, wir denken an die Menschwerdung, oder der da kommt, jetzt dann auf den Altar, jetzt dann gleich. Und wir dürfen an beides denken. Sicher, bei der deutschen Übersetzung muss man sich dann für etwas entscheiden und man hat sich für das Naheliegendere entschieden, der da kommt. Jetzt kommt dann wirklich Jesus vom Himmel auf den Altar. Eine wunderbare Wirklichkeit, eine wunderbare Einheit mit dem Himmel.
Lieber Pfarrer Fuchs, wieso wird dreimal heilig, heilig, heilig gebetet?
Ja, einerseits, wie wir gesehen haben bei Jesaja, der Urtext und der Text, der da zugrunde liegt, nennt eben auch heilig, heilig, heilig. Andererseits auch die Offenbarung des Johannes, man könnte auch sagen, einige sagen, ein liturgisches Buch. Es beschreibt die Liturgie des Himmels und viele Texte sind eben auch dem Buch entnommen oder widerspiegeln sich darin. Bei Offenbarung 4,8 heißt es, und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Also der Text ist schon klar, der ist nicht eins zu eins unser Sanctus, aber das heilig, 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 das ist eins zu eins. Und dieses dreimal heilig, das heilig wird dreimal wiederholt, das ist schon ein Hinweis auf die drei göttlichen Personen. Der Vater ist heilig, der Sohn ist heilig, der Heilige Geist ist heilig, ist sogar sein Eigenname. Deshalb, weil es urbiblisch ist, kann man sagen, und weil es auf die Dreifaltigkeit hinweist, deshalb beten wir das heilig dreimal.
Lieber Pfarrer Fuchs, wieso wird das Sanctus im Katechismus wenig behandelt oder auch im UCAT?
Gut, man muss sich natürlich bewusst sein, einerseits, man kann nicht in jedem Buch alles behandeln. Und der Katechismus ist ein Buch, das den Glauben oder die sogenannten vier großen G erklärt, nämlich eben den Glauben, das heißt das Credo. Und dort kommt jetzt das Sanctus eigentlich nicht vor. Die Heiligkeit Gottes sehr wohl, aber jetzt nicht das Sanctus in der Heiligen Messe. Dann das zweite G, das sind die Gebote Gottes, also die 10 Gebote. Da kommt das Sanctus auch nicht so vor. Die Heiligkeit wiederum, das wäre unter die Mittel zur Heiligkeit. Dann kommen die Gnadenmittel, die 7 Sakramente. Sicher, da ist von der Eucharistie natürlich die Rede, aber man behandelt da grundlegende Dinge und da kommt das Sanctus wenig vor und es wird wenig behandelt. Und dann am Schluss noch das Gebet, da behandelt man aber meistens das Gebet allgemein, das Vaterunser und vielleicht noch den Rosenkranz, aber natürlich nicht alle Gebete jetzt, die wir auch in der Liturgie verwenden. Und da muss man sich einfach auch bewusst sein, ein Katechismus ist kein Liturgiebuch, auch wenn es liturgische Angaben beinhaltet oder vor allem bei der Erklärung der Gnadenmittel, der Sakramente, ist klar, wenn die Taufe erklärt wird, wird auch der liturgische Ablauf der Taufe erklärt. Im Katechismus der katholischen Kirche wird er sehr schön erklärt, der Ablauf, die Bedeutung oder auch die Heilige Messe, aber nur natürlich eben grundlegend. Das heißt, für die Bedeutung des Sanctus muss man ein anderes Buch, ein Liturgiebuch nehmen, wo die Liturgie erklärt ist, weniger der Katechismus. Eben, er behandelt ein bisschen etwas, aber logischerweise eigentlich eher weniger, weil das einfach nicht auch das Ziel eines Katechismus ist.
Nicht nur verstandesmäßig erfassen wir einen Teil des Geheimnisses des Messopfers, sondern auch im Herzen spüren wir, wie er vom Himmel steigt, in unser Herzen kommt und uns unserem Glauben stärken möchte, wandeln möchte und Anteil haben möchte an seiner Liebe, an seiner Barmherzigkeit und seiner väterlichen Liebe. Das wird mir mit jeder weiteren Sendung immer bewusster und dafür bin ich sehr dankbar. Damit der Herr in unserem Herzen, in der Eucharistie lebendiger und inniger wird, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Vergelt's Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs. Es gelingt Ihnen immer wieder, Ihre tiefe Liebe zur heiligen Eucharistie uns zu vermitteln. Wir danken Ihnen, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, und wünschen Ihnen Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche persönlichen Fragen haben Sie in Bezug auf den Ablauf der Heiligen Messe? Damit Sie eine schlüssige Antwort, vor allem auch in Bezug auf Ihr geistliches Wachstum bekommen, wird gerne Pfarrer Fuchs Ihre Fragen über das Radio behandeln. Haben Sie Mut und schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse redaktion@radiogloria.ch oder per WhatsApp, Telegram, SMS an die Nummer 079 130 95 93. Ich wiederhole, 079 130 95 93. Pfarrer Fuchs freut sich auf Ihre Fragen und ein großes Vergelt's Gott. Und denken Sie daran, es gibt keine unpassenden Fragen. So möchte ich die heutige Sendung mit einem Zitat von Mutter Teresa schließen. Ich glaube, dass immer mehr Leute wirklich hungrig nach Gott sind. Und um den Hunger nach Gott und nach der Liebe Gottes zu stillen, hat Jesus sich zum Brot des Lebens gemacht. Und um dem menschlichen Hunger nach Gott gerecht zu werden, um unser Verlangen nach Gott zu befriedigen, müssen wir diesen Hunger stillen, indem wir Jesus in der heiligen Eucharistie empfangen. Für Sie Gott, Iri Andrea Marti.